Hallo, bevor es losgeht, es gab leider das ein oder andere technische Problem. Deshalb erschien der Podcast jetzt auch erst am Montag und nicht am Samstag. Falls es mit der Tonqualität manchmal nicht so ganz stimmt, sorry, ist bei der nächsten Ausgabe behoben. Da nutzt man dann auch andere Technik. Bis dann und jetzt viel Spaß.
So, Aufnahme ist gedrückt. Olli, sag mal kurz Hallo.
Hallo, liebe Leute, hallo.
André, sag auch mal kurz Hallo.
Schönen guten Tag.
Super, funktioniert. Dann starte ich jetzt mal. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum German Ghostbusters Podcast, Ausgabe 001. Und ja, bevor wir sagen, worum es hier denn geht, ist eigentlich ja schon recht klar, es nennt sich German Ghostbusters Podcast. Damit sollte recht klar sein, wir werden uns vermutlich nicht sehr oft über Star Wars unterhalten, sondern natürlich über Ghostbusters. Das Ganze präsentiert von den Retrohelden. Und ja, da fangen wir doch einfach mal ganz kurz an, stellen uns kurz vor. Fangen wir doch mal mit dem Olli an.
Ja, wie du schon schön gesagt hast, erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Ich bin der Olli von den Retrohelden. Ich bin da zuständig für das Clickbait, Social Media, für das ganze Gedöns, was da auf
Ah,
Facebook
markiere
und
einen Freund, ja, genau.
genau, markiere einen Freund. Jetzt wäre dieser Podcast oder dieser Podcast ist mega krass. Wenn du das hörst, wirst du nicht glauben, was passiert.
Sehr schön. André.
Ja, ich bin der André, auch bekannt als Herr Dudder, sowohl vom Lauschzwiebel-Podcast, falls den mal jemand gehört hat, als auch von den Retrohelden. Da bin ich als Staubfänger unterwegs. Ich bin Videoproducer und ja, solange ich denken kann, Ghostbusters-Fan.
Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung für diesen Ghostbusters Podcast. Ja, und ich bin der Sven, bin jetzt noch nicht bei den Retrohelden dabei, habe mich da jetzt so reingeschlichen, mache auch schon einen Podcast seit 8, 9 Jahren, sei es der Zockersalat gewesen oder Telespiel Late Night oder jetzt das Zeitreisesofa. Und diverse andere Projekte und bin auch hauptsächlich in der Gaming-Branche unterwegs und bin Freiberufler. Also ich mache für Geld halt alles. Deshalb, ja, das kurz zu mir. Und was machen wir hier? Warum machen wir das? Es ist ganz einfach. Der ein oder andere wird vielleicht mitbekommen haben, dass sich im Bereich Ghostbusters wieder ein bisschen was getan hat, worauf wir gerade in dieser Sendung eingehen werden.
Und zwar,
Und da kam mir die Idee,
es gibt eine neue Wodka-Kollektion.
hey. Genau. Es gibt demnächst ein paar neue Funko-Figuren. Oder Funko-Pop-Figuren, muss man ja sagen. Oder ich hab ja keine, ich sammle nur ein bisschen. Genau, die gibt's auch noch. Ja, also da hat sich ein bisschen was getan. Und darüber wollen wir uns regelmäßig unterhalten. Regelmäßig heißt vermutlich so alle 2 bis 4 Wochen. Dadurch, dass sich so viel ergeben hat und sich in den nächsten Wochen vermutlich auch noch sehr viel ergeben wird, da kommen wir gleich näher ein bisschen drauf ein, werden wir wohl viel zu reden haben. Andererseits ist dieses Ghostbusters-Franchise nicht gerade wirklich klein. Also es gibt immer wieder Episoden, wo wir uns natürlich über die alten Filme unterhalten, über die Klassiker. Und das wäre eigentlich auch mal so mein erster Einstieg, meine erste Frage so ein bisschen an euch, bevor wir natürlich auf die neuen Sachen gucken. Olli, so was verbindest du oder eine deiner ersten Erinnerungen mit Ghostbusters und was ist dein Lieblingscharakter?
Also erste Verbindung mit Ghostbusters muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, ich bin ein bisschen jünger als du, Sven, wenn man das hier sagen darf. Und das heißt, ich habe
Kaum.
keinen Ghostbusters-Film im Kino gesehen.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Jahrgang 83.
Ach so, ja, das.
Ich habe keinen
Das
Ghostbusters.
ist nur 7 Jahre.
Ja. Nach vorne oder nach hinten?
Ja, denk mal drüber nach.
Wie gesagt, ich habe keinen Film im Kino gesehen. Also das Erste, was mir so, die ersten Geister, die mir so ins Haus gefallen sind, waren tatsächlich so die Real Ghostbusters Spielzeugsachen. So, da gibt es auch noch auf meinem Instagram noch ein tolles Foto, wie ich zum Geburtstag so ein Ecto One geschenkt bekommen habe, wo ich da ganz toll grinsebackenmäßig sitze. Oh, cool. Und ja, das war halt das Spielzeug und ich war damals auch dann ziemlich verwirrt, wo ich zum ersten Mal den Film geguckt habe. Habe mich gefragt, warum Winston nicht so direkt dabei ist und warum die keine bunten Uniformen tragen, weil ich kam halt so vom Real Ghostbusters Universe in dieses Film Universe halt rein. So, das war, glaube ich, damals dann bei Sat.1 der Filmfilm.
Ach, krass, okay. Das ist auch mal so eine, das kann ich auch noch nicht, so eine Geschichte. Das ist sehr interessant.
Ja, und wenn du fragst, Lieblingscharakter, würde ich schon sagen, da wir ja alle ein Herz für Nerds haben, würde ich sagen Igen.
Okay, gut. André, wie sieht's bei dir aus?
Also bei mir sieht's tatsächlich ziemlich ähnlich aus. Also ich bin Baujahr 80, habe Ghostbusters auch nicht im Kino gesehen, auch nicht Ghostbusters 2. Den hätte ich wahrscheinlich sehen können, wenn ich gewollt hätte. Aber ich habe tatsächlich mit der Zeichentrickserie angefangen, habe das Spielzeug geliebt und war auch ganz ja, keine Ahnung, am Boden zerstört würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon enttäuscht, als ich so die ersten Filmszenen gesehen habe. mein erster Eindruck war nicht, warum haben die keine bunten Uniformen, sondern warum zum Henker hat Peter so wenig Haare? Das war so mein erster Eindruck. Und natürlich, dass Igel nicht blond ist etc. und so weiter. Aber ich glaube, als die DVD auf den Markt kam und ich mir Ghostbusters mal wieder angeschaut habe, da ging das so richtig los. Ich habe den Humor erst richtig verstanden und das ging durch die Decke. Also ist bis heute mein absoluter Lieblingsfilm und ich kann auch die Kritik am zweiten Teil nicht ganz nachvollziehen. Den gucke ich fast genauso gerne wie den ersten.
Ja, ich auch.
Ist interessant, da werden wir bestimmt auch irgendwann mal drauf eingehen. Klar, wir werden auch mal natürlich die Filme besprechen, die Serien, alles, was es da so gibt. Und das ist ja echt nicht wenig. Ja, bei mir ist es so, als der Rentner dieser Gruppe, ich hatte den ersten Teil nicht im Kino gesehen. Ganz klar, so da war ich selber auch noch zu jung mit meinem 76er Baujahr. Den zweiten habe ich aber im Kino gesehen. Das war schon ziemlich cool. Und konnte es dann damals nicht abwarten, dass ja bald der dritte dann auch angekündigt wird. Und deshalb waren es wirklich bei mir die Filme, der Soundtrack und dann später auch ein bisschen die Real Ghostbusters, obwohl ich die Real Ghostbusters auch erst später eher geguckt habe, als ich erwachsen war. Weil dann irgendwann kommst du mit 14 in so ein Alter, wo du erstmal denkst, nee, Zeichentrick.
Ja.
Und dann war Real Ghostbusters erstmal so gar nichts und das kam dann später wieder mit dazu. Aber natürlich, da stimme ich dir auch vollkommen zu, so manche Sachen, die hast du als Kind, als den Humor hast du nicht verstanden. Das kapierst dann eher als Erwachsener. Und bei mir ist es Ray eigentlich, den fand ich immer so mit am witzigsten als Charakter.
Ach so, zum Charakter habe ich ja auch noch nichts gesagt.
Kanntest du denn die Schauspieler schon vorher? Kanntest du denn die Schauspieler schon vorher so aus anderen Filmen, Sven? Weil du bist ja jetzt schon ein bisschen älter, wie gesagt. Oder sind die dir vorher schon aufgefallen, so Bill Murray oder
etc.? Dan Aykroyd ist mir schon mal aufgefallen vorher. Das krass, ja, das ist ja, die Filme mit Bill Murray und Dan Aykroyd waren ja früher eher Filme, die auch eher an Erwachsene gerichtet waren. Also das waren ja auch in den USA, waren es ja meistens auch R-rated Comedies gewesen, die gemacht haben. Ja. Und demnach kam ich da gar nicht so drauf. Ich weiß halt echt nicht, wann ich Ghostbusters zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß, es wird definitiv im Fernsehen gewesen sein. Und ich vermute mal, dass das ungefähr vielleicht 87 gewesen ist oder sowas. Oder meine Eltern haben den mal mitgebracht als VHS und dann gesagt, naja, den kann der Junge mit 11, 12 eh gucken. Oder 10. Na, das ist jetzt nicht so schlimm. Deshalb, ich weiß nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Das war auch tatsächlich, das hat auch sehr dazu beigetragen, dass ich den Film so cool fand, als ich ihn auf DVD nochmal gesehen habe, weil ich kannte ihn vorher nur auf VHS in 4:3 und dann plötzlich sieht man ihn total breit in CinemaScope. Ja. Man hat, weiß ich nicht, fast 50% mehr Bild gefühlt. Das war schon wirklich was komplett anderes dann plötzlich.
Ja, nee, das kann ich dann schon, das kann ich dann schon nachvollziehen. Ne? Also wie gesagt, beim zweiten war ich im Kino drin. Das war halt auch schon absolut, also es war ein absolut geiles, war ein absolut geiler Film. Ich habe den auch, glaube ich, 2-3 Mal im Kino gesehen. Also 89 war ja eh so ein mega geiles Kinojahr gewesen. Mit Ghostbusters 2, Indy 3, Zurück in die Zukunft 2 und ganz, ganz viele Filme.
Ja, war eine coole Zeit. Ich wollte kurz noch meine Lieblingscharaktere.
Oh, stimmt.
Die habe ich gerade nicht unterbringen können. Also bei mir war es, also bei der Trickserie auf jeden Fall immer Egan. Aber als der Humor langsam, quasi sich eingeklinkt hat, war es natürlich auch Peter. Und es ist auch mit der Grund, warum ich tatsächlich noch etwas Respekt vor dem Ghostbusters Reboot habe, weil für mich war Holtzman immer so eine Mischung aus Egan und Peter.
Ja. 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 Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir mal zur Episode mit Ghostbusters Answer the Call, den ich ja auch vollkommen in Ordnung finde. Er hat mich gut unterhalten, der Film. Aber es wird auch noch eine sehr spannende Episode, denke ich mal, werden. Dass man sich da mal unterhalten kann. Ja, und nach dem bahnbrechenden Erfolg des 2016er Reboots wurde es ja doch sehr schnell, sehr still im Ghostbusters-Universum. Also Ghost Corp, die Firma, die ja darüber steht, hat zwar gesagt, es ist was in Arbeit und die haben erstmal von einer Zeichentrickserie gesprochen und ja, man wägt ab, ob man eine Fortsetzung von dem 2016er Ghostbusters macht, aber wenn man sich einigermaßen, ne, ihr beschäftigt euch sehr mit der Medienbranche, ihr arbeitet da, ihr seht die Zahlen und es ist zwar nicht der Mega-Flop, für den er manchmal erklärt wird, aber er war halt auch nicht der Erfolg, den sich Sony erhofft hatte. Und somit war eigentlich doch schnell klar, okay, dieser Film wird nicht unbedingt eine Fortsetzung bekommen. Kurioserweise im Comic-Universum gibt's ja schon mal ein Crossover mit den beiden Teams. Also die machen da ja einfach, die sagen sich, ist uns egal, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann...
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß nicht genau, wann das war. Das war aber nicht wesentlich lang nach der Erscheinung des Reboots. Da wurde bekannt gegeben, dass sich ein Autor namens Drew Pierce, der, glaube ich, auch an Iron Man mitgeschrieben hat, dass der damit beauftragt wurde, eine Ghostbusters-Universe-Bibel zu schreiben, sodass man quasi neue Zeichentrickprojekte und neue Realfilmprojekte quasi unter einen Hut bekommt. Und da war auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch der Plan, dass quasi neben dem Frauenteam auch ein reines Männerteam irgendwie ins Leben gerufen wird. Ich glaube, damals noch mit den Plänen, da irgendwie Channing Tatum unterzubringen, glaube ich, zusammen mit Chris Pratt und so weiter. Ich glaube, dass da ziemlich viel in den Schubladen schlummert. Und ich frage mich, wie viel von den alten Ghostbusters 3 Plänen im neuen tatsächlichen Film 2020 Verwendung finden wird.
Ja, also ich denke mal, über die Jahre hinweg hat sich sehr viel gesammelt. Und man könnte, glaube ich, allein einen ganzen Podcast darüber machen, was sich in den letzten Jahren alles an Gerüchten gesammelt hat. Also, ja. Was ja wirklich. Ja,
die meisten Gerüchte stammen ja von Dan Aykroyd. Er hat ja, glaube ich, seit Ghostbusters 2 nicht aufgehört, Ghostbusters 3 zu teasen, so.
Ich habe das erste Interview mit ihm ich glaube, damals bei David Letterman in der Late Show, wo er 1989 zum Release von Ghostbusters 2 gesagt hat, und wir arbeiten schon an Ghostbusters 3 und ja, der wird auch dann nicht allzu lange später kommen, so. Und du hast früher ständig die Kinozeitschriften voll gehabt mit Dan Aykroyd sagt, ja, Drehbuch ist abgeschlossen, wie er gerüchteweise lange hieß, Ghostbusters in Hell ist in Arbeit und ja.
Ich glaube, dass das tatsächlich alles in Arbeit war. Es wurde bloß alles nie unter einen Hut gebracht, weil Bill Murray hatte keinen Bock und Sony hatte eigene Vorstellungen. Die wollten den Film halt möglichst jugendlich halten und wollten deswegen auch, glaube ich, nicht so gerne Ivan Reitman im Regiestuhl behalten, aber kein anderer wollte es machen und so weiter. Da waren ja so viele auf der Liste. Irgendwie Ruben Fleischer war auch drauf, der jetzt zuletzt Venom gemacht hat. Und hier Phil Lord und Chris Miller vom Lego-Movie, die leider rausgekickt wurden aus Solo, A Star Wars Story und so weiter. Also da waren so viele Leute, die wirklich was machen sollten. Und ich glaube, das war auch noch mal eine ganz große Bremse, als Harold Ramis dann von uns gegangen ist. Obwohl der tatsächlich zusammen mit seinen Autoren von seinem letzten Film, ich hoffe, den ihr nicht gesehen habt, weil er wirklich schaurig schlecht war, Year One.
Das ist traurig, dass das leider sein Vermächtnis geworden ist.
Ja, das ist wirklich fies. Also es ist ein großartiger Filmemacher. Ich liebe und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Reine Nervensache ist eine großartige Komödie. Ganz tolle Sachen hat der Mann gemacht. Aber Year One mit Jack Black war wirklich grottenübel. Und die Autoren von dem Film haben leider zu dem Zeitpunkt auch an einem Ghostbusters-Skript geschrieben. Muss nicht heißen, dass das auch so schlecht ist, aber ich sag mal, vielleicht war das der Grund, warum da viele Regisseure auch gesagt haben, na, das überlege ich mir aber nochmal, ob ich das Drehbuch umsetze.
Ja, man weiß es halt nicht. Aber wie gesagt, was wäre denn gewesen, hätte euch vor zwei, also Dan Aykroyd hat ja auch vor zwei Monaten mal wieder und auch in der Ghostbusters-Community haben 90% gesagt, ja, natürlich, ja, da ist was in Arbeit, es wird bald angekündigt und na klar. so war die Reaktion. Jetzt vor zwei Wochen wäre jemand zu euch gekommen, hätte gesagt, hier, neuer Ghostbusters-Film, wird nächste Woche angekündigt, direkt mit Teaser. Und 2020 im Sommer kommt da raus.
Also ich habe gedacht, wo ich das Ding gesehen habe erst, also ich habe es ohne Ton gesehen, als nur Ankündigung, erstmal habe ich nur eine Ankündigung gesehen, da habe ich echt so reagiert, so, ja, genau, da will nur wieder einer ein bisschen Klicks sammeln, so, ich habe auch gar nicht geguckt, wo das herkam und da habe ich auch irgendwie gar nicht mehr weiter beachtet, so, und bis dann irgendwann mein Kollege irgendwie anrief und sagte, ja, schon gesehen, müssen wir posten, ne? Ghostbusters. Ich so, ach was, Ghostbusters 3, glaubst ja wohl selber nicht so, ne? Das passiert nicht. Und ich habe irgendwie schon, irgendwie ein paar Tage vorher kam ja die News raus, oder einen Monat vorher, dass Dan Aykroyd und Bill Murray in Zombieland 2 zusammen mitspielen. Das fand ich ja schon grandios, so. Das war schon eine krasse News. Und, aber da habe ich gedacht, so, ihr wollt mich doch alle verarschen. So, das ist doch jetzt Clickbait hoch 10 hier. Das war meine Reaktion.
Kann ich sogar nachvollziehen. Wie war es bei dir, Horst André?
Also ich war überrascht, dass das so früh gekommen ist. Ich habe ein Interview gesehen mit Dan Aykroyd irgendwie um November rum, wo er gemeint genau, hätte, dass was Neues geschrieben wird und so weiter. Was ich ihm ja glaube, dass geschrieben wird. Ne? Ich hätte halt nur nicht geglaubt, dass Sony da so schnell einen Stempel drunter setzt. Okay, ja, das setzen wir tatsächlich um, weil halt so viele Projekte in der Schwebe waren. Ja, und was ich nicht glauben konnte, war die Sache mit dem Teaser. Den habe ich erst für fake gehalten. Ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, ja, das ist ein cooler Fan-Teaser. So, ich habe nicht gedacht, dass der wirklich echt von Jason Reitman gedreht wurde. Obwohl es top aussieht und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, ah, okay, die haben jetzt die Musik aus dem ersten Film genommen und so weiter. Ne, das hätte ich auch noch gekonnt, ne, liegt ja halt parat und so weiter. Also den Teaser habe ich tatsächlich nicht für echt gehalten, aber ich habe mich riesig gefreut, als ich das gelesen habe, weil ich auch Respekt vor Jason Reitman habe als Regisseur. Juno fand ich total super. Und der andere Autor, der Gil Kenan oder Keenan, ich glaube Keenan heißt er, Von dem habe ich auch seinen Erstling hier, Monsterhaus, habe ich gesehen. Dann hat er das Remake von Poltergeist gemacht, was, mittelprächtig war, aber zumindest nicht grottig, sage ich mal so. Ich glaube, die anderen Sachen sind jetzt nicht so nennenswert von ihm gewesen, aber ich glaube, in City of Ember, den er auch gemacht hat, hat zumindest auch Bill Murray mitgespielt. Also zumindest da ist so ein kleines Netz gestrickt, so, ja, wie man Murray ins Boot holen kann, glaube ich. Das klingt alles schon mal cool. Freue ich mich.
Ja. Also bei mir war es so, dass ich wirklich noch in der Nacht, also ich war noch wach, hatte noch was gemacht und auf einmal so sehe ich bei mir in der Timeline Ping, Ghostbusters 3. Und der war auch erst mal, ja. Und dann sehe ich so Entertainment Weekly Exclusive. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn die was exklusiv bringen, das heißt, die haben einen Deal mit dem Studio. Also draufgeklickt und dann halt gelesen und direkt Jason. Also da war ja Interview mit dem schon drin, alles. Und ich denke so, okay, das ist wirklich echt. Ne, also entweder, ne, also das kann nur echt sein, wenn, ne, ist auch die richtige Seite. Ich bin dann auch, weil da bin ich dann wirklich echt ein bisschen paranoid, auf die richtige Homepage gegangen. Okay, gut, ist Headline-Artikel. Und dann 5 Minuten später teilt das halt die Sony-Facebook-Seite und Ghost Corp die Seite. Und da wusste ich, okay, alles klar, es ist echt. Und dann teilt Jason Reitman eine Stunde später mit sein berühmtes Bild jetzt gerade hier, weiß nicht, war das irgendwie Don't Panic oder sowas? Relax, I found the keys to the car vor dem Ecto, ne? Und dann dachte ich, und das ist so, das ist ja mega geil, ne?
Und, aber man muss auch sagen, finde ich, man spürt das richtig, dass sie es diesmal auf jeden Fall richtig machen wollen. Die gehen sofort an die Presse mit einem kompletten Interview, so dass gar keine Fragen aufkommen. Also zumindest nicht zu viel Fragen, ne? Und damit auch jeder glaubt, dass es wirklich passiert, ist sofort ein Teaser in der Hinterhand und so. Also das macht alles schon einen ziemlich soliden Eindruck. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge.
Ich glaube aber auch schon, also ich habe halt so ein Ding, dass Sony das so schnell abgenickt hat, liegt auch wahrscheinlich daran, die haben halt nicht mehr so große Franchises so in der Hinterhand und die mussten jetzt damit was machen, sonst wäre das auch noch verfallen, weil der Rest ist fast alles Disney mittlerweile und wir hätten jetzt noch länger gewartet mit dem Film so.
Das ist das, was ich mich jahrelang gefragt habe. Das, wenn wir jetzt mal, bevor wir gleich auf die ganzen Gerüchte mal eingehen, ich habe mich jahrelang gefragt, Ghostbusters ist eigentlich die mit eine der bekanntesten Marken auf der Welt. Ja. Du zeigst jemanden das No-Ghost-Logo und der weiß, was es ist.
Ich glaube, bekannter ist nur das Coca-Cola-Logo.
Würde ich fast auch so sagen. Also ich glaube eher, würde ich jemanden ein Avengers-Logo zeigen und Ghostbusters würden die meisten eher das Ghostbusters, selbst wenn die nicht mehr seit 30 Jahren im Kino waren, die wissen, was Ghostbusters ist. Die wissen, wer die Geisterjäger sind.
Ja.
Ne, und ich hab
aber mich, wenn die sich jetzt nochmal irgendwie 5-6 Jahre Zeit gelassen hätten damit, dann wäre die Marke verbrannt gewesen. Dann ist das.
Ja, sie haben ja gesagt, es kommt irgendwann eine Zeichentrickserie, 2021 oder sowas, aber toll.
das ist super. Ich meine, ne? ich finde, das ist eine gute Strategie mit Zeichentrick und so weiter. Ich meine, mit den Turtles funktioniert das auch so. Ich denke mal, das gleiche Prinzip kann für die Ghostbusters auch funktionieren, dass das quasi parallel läuft. Was ich halt bloß wichtig finde, wartet nicht zu lange mit dem neuen Film mal, weil ich überlegt mal, wie alt die Jungs sind. Ne? Ich meine, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, im Sommer wird gedreht und dann sagt Dan Aykroyd auf Nimmerwiedersehen, das wäre doch echt, das wäre, weiß ich nicht, ein Stich ins Herz auf jeden Fall.
Das möchte ich Ihnen auch nicht wünschen. Das ist der Einzige, der sich den Film seit 100 Jahren wünscht.
Eben. Nein, das merkst du auch immer. Also ich hatte jetzt auch mal das Vergnügen, Dan Aykroyd auch mal zu treffen und das merkst du einfach, wie sehr, sehr fannah dieser Mensch ist. Wir waren vor ein paar Jahren, da hat er halt natürlich für seinen Wodka eine Tour gemacht. Und ich kenne das von anderen Dingern, wenn die halt für ihr Produkttour machen, dann wollen die halt für ihr Produkttour machen und nichts anderes. Und Dan Aykroyd ist das so klar, dass da natürlich 90% Ghostbusters-Fans hinkommen oder 95%. Das ist denen klar.
Ja.
Und das war so toll in diesem, das war, glaube ich, damals in einem Kaufhof. Da hatte erstmal, dann kam das Management an oder so, sagte, ja, jeder nur eine Sache. Die gekauft wird, wird unterschrieben. Ne? Okay, das Erste, was Dan Aykroyd gemacht hat, ist, der kam hin, setzte sich hin und stellte fest, Moment, ich brauche für die Leute, die hier hinkommen, auch einen Stuhl, weil die möchten Fotos machen. Und dann ist das einfacher, dass wir ein kurzes Foto machen, wenn die auch sitzen. Da hat er erstmal einen Stuhl organisiert und so weiter. Und der hat nicht eine Sache unterschrieben. Der hat jedem Fan das, was er hingelegt hat, hat er unterschrieben. Ne? Also ich habe für eine Freundin was mitgenommen. Ich hatte für mich 2-3 Sachen mitgenommen. Das hat er mir alles signiert. Ne? Ja, cool. Auch die anderen, das hat er alles gemacht. Ne? Also konntest du auch mal kurz eine Frage stellen. Also wirklich, das merkst du, dass der mit Herzblut dieses Ding geschrieben hat, damals mitgeschrieben hat, diese Figuren entwickelt hat, über Jahre hinweg. Dem macht das Spaß. Und ich glaube auch, dass ihm das im Herzen selber wehgetan hat, dass es so ewig dauert, bis es mal voranging.
Ja, na klar. Der hat sich an jedem kleinen Halm festgehalten und so weiter. In den weiteren Folgen können wir da noch näher drauf eingehen. Da gibt es ja auch so wilde Geschichten, dass er da irgendwie in das Reboot reingezwängt wurde und solche Sachen, die meines Erachtens nach einfach nicht stimmen, weil er einfach, weiß ich nicht, egal um was es geht im Ghostbusters-Universum, er steht dahinter. Er ist ja auch so ein bisschen, sage ich, der Verkäufer von dem ganzen Franchise. Ich glaube, wenn er in den diversen Interviews nicht immer irgendwie die Flamme vom Erlischen gerettet hätte, dann wären wir vielleicht heute nicht da, wo wir jetzt sind. Also mit einem neuen Film.
Deshalb fand ich das ja immer so von Bill Murray so gern ich ihn mag, aber ja. Der sagt dann, einerseits sagt er, ja, wer will denn alte Männer sehen in Geisterjägeruniformen? Und ich, erstens reiß ich die Hände hoch, sag ich. Und dann, okay, aber dann tritt er ein paar Monate später in, weiß ich nicht, Nickelodeon Slimefest, kommt er da in Ghostbusters Uniform und sowas auf die Bühne.
Ja, das
und war spielt fies. In Zombieland mit seinem Charakter auch nochmal in Ghostbusters Uniform. Ich denke so, Alter, die 5 Minuten Auftritt in Zombieland hättest du auch in einem Ghostbusters 3 Film, dann hätte man dich, dann wärst du von einem Geist getötet und das wäre der Film gewesen. Die anderen drei gehen auf die Suche nach dem Geist. Aber nein, der feine Herr, also gut, nein, ist.
Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst.
Und somit kommen wir auch wieder zum neuen Werk von Jason Reitman, der von seinem Vater, also das ist ja auch in dem Interview, was er gesagt hat, diese Staffelübergabe, die ja einerseits hinter der Kamera stattfindet, also er, ja. Jason Reitman, der halt vor 15 Jahren gesagt hat, er würde niemals einen Ghostbusters-Film drehen.
Ja, das jetzt, das ist glaube ich gar nicht so lange her. Ich glaube, das war auch
oder zehn Jahre.
Das war wirklich kurz vor dem Reboot war das. Da war er auch unter den Regisseuren, die gefragt wurden und er meinte, nee, wenn er einen Ghostbusters-Film macht, dann würde da nur gequatscht werden. Da gäbe es gar keine Spezialeffekte und so weiter, weil er da noch so voll in seinem Indie-Film Genre drin steckte, was er ja auch gut macht, ne? Aber ich hatte da halt gedacht, okay, der hat überhaupt keinen Bock da drauf. Aber jetzt kommt er in seinem Interview so rüber von wegen, ja, er war der erste Ghostbusters-Fan, schreibt er ja und so weiter, ne? Als er das Set zum ersten Mal betreten hat und so, was ja auch logisch ist. Der war ja, keine Ahnung, wie alt er da war. Wie alt ist er überhaupt? Ich weiß es nicht, aber er wird so ungefähr in unserem Alter gewesen sein, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch wieder nur eine Geschichte, die nur Hollywood schreiben kann wieder so, ne? Das ist ja schon wieder ein Film in sich, ist das ja quasi schon wieder. Das ist ja total unreal eigentlich, was da passiert ist mit vom Vater übernommen, jetzt dreht der Sohn den neuen Film. Also es ist alles schon irgendwie, das ist ja ein Hollywood-Film.
Also es ist auf jeden Fall so, wie es jetzt gelaufen ist, ne? Dass quasi auf der Leinwand das Zepter weitergetragen wird an die Jugend, ne? Und auf dem Regiestuhl genauso, ne? Dass Sohnemann übernimmt und so. Das lässt sich ja alles perfekt vermarkten. Ich frag mich auch, ob das wirklich 100% Jason Reitman hat wirklich Bock ist oder ob das Sony nochmal, keine Ahnung, ein paar Scheinchen oben drauf gelegt hat oder ob Papa so am Boden zerstört ist, dass sich Sohnemann gedacht hat, ja Mensch, komm, jetzt muss ich das aber mal in die Hand nehmen.
Ich denke mal, so eine Mischung aus den ersten beiden. Also ich glaube schon, dass er Bock drauf hat, weil ich kann mir schon denken, dass Jason Reitman in der Position ist zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. Der wird seine Schäfchen allein durch den Vater schon weit, und aber auch mit seinen eigenen Produktionen. Er hat sich einfach, das muss man auch ganz ehrlich sagen, einen eigenen Namen gemacht.
Ja.
Ganz klar, mit den Filmen, die er gemacht hat. Die sind klasse.
Ja.
Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass er jetzt gesagt hat, okay, eigentlich hätte ich doch mal Bock drauf, so einen richtigen Blockbuster zu drehen. Und dann wird Sony auch gesagt haben, gut, okay, komm, das, wie du schon sagtest, das lässt sich unheimlich gut vermarkten. Deshalb ist das ja auch nicht einmal durch einen Teaser oder eine Pressemitteilung, sondern ein Exklusivdeal mit Entertainment Weekly. Da kannst du von ausgehen, da werden die nächsten Bilder zu drüber nur über Entertainment Weekly erstmal kommen.
Das
weil
kann,
die haben
einen exklusiven sein,
Deal ja. mit denen. Da ist das Interview schon drin gewesen. Das ist ja auch nicht, womit ich gerechnet habe, dass ich auf einmal sehe, okay, da ist Jason Reitman, der richtig was sagt, da ist Ivan Reitman, der was sagt. Das wissen die schon gut zu inszenieren, das, wie du schon sagtest, ne? Diese
schöne Hollywood-Geschichte. Glaubt ihr eigentlich, dass der Film mit einem vollen Budget daherkommt? Also mit einem vergleichbaren Budget zum letzten Film?
Ja.
Das weil
für mich noch einmal riskieren.
Ich nehme auch an, dass da nicht zu wenig reinfließen wird. Versteht mich nicht falsch, aber es sieht für mich momentan so ein bisschen so aus, als wird man so ein bisschen zurückrudern. Der Film wird wahrscheinlich nicht in New York spielen, sondern vielleicht auf dem Lande und so weiter. Und dann sind die Hauptdarsteller werden ja wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht Kinder sagen, aber Jugendliche, so ein bisschen Stranger Things mäßig.
Das ist ja das, was am nächsten Tag, also das hat er ja selber gesagt, er hat ja selber Teens genannt und als Gerücht ist ja das, was am nächsten Tag kam, dass es eine Geschichte sein wird, die, wie du schon sagtest, außerhalb einer Stadt spielen wird. Deshalb passt es ja auch unheimlich gut mit dem Ecto in der Scheune.
Ja.
Manche Ghostbusters-Fans haben so ein bisschen so eine Theorie, dass das, es gibt eine Real Ghostbusters-Folge, wo Ray aufs Land fährt, seine Familie besucht und die haben so eine Scheune, also die wohnen auf so einem Bauernhof.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke auch, dass diese Hauptgeschichte sich um Ray drehen wird. Vielleicht nehmen sie den Tod von Egan mit rein und sagen, okay, deshalb ist das alles
also gelaufen. Es setzt ja auch irgendwie in der Originalzeitlinie an, ne? Also da, wo in dem Jahr, wo Teil 2 aufgehört hat, werden die ganzen Jahre, die jetzt auch wirklich verstrichen sind, auch mit reingenommen, so, ne?
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ganz genau. Also es wird 2019, 2020 spielen.
Genau.
Ne? So.
Macht ja auch nur Sinn.
Ja. Und das hat für den ersten, in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen Shitstorm, aber schon für die ersten Unmutsäußerungen gesorgt, ist, dass es wirklich im Zentrum 12, 13, 14-Jährige stehen, die halt vermutlich dieses Fahrzeug entdecken oder whatever. Der Junge, der wohl so ein bisschen sich für Übernatürliches interessiert und das Mädchen, das halt wissenschaftlich sehr fit ist, aber menschlich nicht so mit den Leuten klarkommt. Das ist jetzt so das Gerücht. Die Vermutung wäre dann naheliegend, dass sie dann diesen verrückten Wissenschaftler kennenlernen, Geistererscheinungen und dann das Ganze losgeht und Ray nochmal am Ende das ganze alte Team zusammenführt. Klingt interessant, klingt auch sehr nach Stranger Things, klingt aber nicht an eine Staffelübergabe. Weil dafür wären die Charaktere noch zu jung.
Ja, also Teenager kann ja auch, in den USA heißt Teenager bis
17, 18
kann sein, auch bis 21, ne? So, ne?
Richtig, genau. Also das ist ja weitreichend. Das sind ja so die ersten Gerüchte, die halt jetzt aufkommen. Also ich denke, sie werden schon gucken, weil das haben sie bis jetzt gemacht. Sie haben, ich finde, alles richtig gemacht mit der Ankündigung, mit dem Regisseur, mit dem Teaser. Der Teaser ist perfekt. Der ist einfach perfekt. Für einen Teaser ist er super. Ich hatte jetzt erwartet, als die Ankündigung kam, es ist jetzt ein Teaser, da ich so, ja gut, da kommt das Logo. Nein, das ist so, what? Ist das denn, ne?
Habt ihr eigentlich gesehen, das fand ich ja am verrücktesten an dem Teaser. Es ist mir, also es war etwas Seltsames bei diesem Teaser am Ende. Ich konnte aber nicht ganz sagen, was es war. Und dann einen Tag später haben sie die Katze aus dem Sack gelassen. Das ist ein Practical Effekt gewesen.
Ja.
Das Summer 2020, das hat mich, das war ein Brainfuck für mich. Ich habe mir gedacht, was? Die haben da jetzt wirklich doch irgendwie so Lampen hinter so einen, keine Ahnung, Cutout gestellt, ja, von den Buchstaben und so weiter. Das war wirklich irgendwie on camera. Und nur so ein bisschen CGI halt von den Protonenstrahlen, die da irgendwie drüber huschen. Das fand ich schon krass.
Also es gibt irgendwie drei Sachen, die halt einem markant natürlich reinfallen. Das eine natürlich die Musik, dann die Geräusche vom Eck, die Geräusche vom Protonenpack und die Strahlen. Also das heißt, in der Ecke macht jemand was am Protonenpack, definitiv. Und am Anfang, wenn es reinzoomt, sieht es danach aus, als würde ektoplasmischer Schleim an diesen Zäunen runterhängen, weil das ist so Glibber.
Das habe ich auch in diesem YouTube-Video gesehen. Ich habe mir das mehrfach angeguckt.
Das habe ich sogar selber gesehen, weil ich mir diesen Trailer dieser ungefähr viel zu oft angeguckt habe.
Ich muss mir den Teaser noch mal in 4K angucken. Ich habe da nichts gesehen. Aber selbst wenn da was ist,
was Glibberhaftes. Also es glänzt. Es ist definitiv kein Staub oder Spinnenweben.
Okay.
Aber es kann auch einfach too much Interpretation sein.
Es könnte auch einfach nur ein schöner Teaser sein und könnte im Endeffekt auch gar nichts mit der Filmstory zu tun haben, ne? Also.
Ja, genau. Ja. Scheiß auf den Ecto. Nein, wir haben Neues. Das ist unser
Fiat. Nee, aber wirklich. Es kann ja auch nur ein bisschen mit den ganzen, wir spielen mit den Gefühlen von den Leuten, so wir implementieren das, die Geräusche rein, wir machen die Effekte rein, wir zeigen das Auto, zack, Teaser, Internet. Storm.
Dann kannst du dir vorstellen, was Folgendes passieren wird, falls die wirklich mehr ankündigen. Es wird ja ein Ghostbusters Fanfest geben, das wurde letztes Jahr angekündigt, im Rahmen der WonderCon, ein eigenes Festival nur zum Thema Ghostbusters, auch von Sony mitveranstaltet. Und wo viele Ghostbusters Fans bis vor kurzem gesagt haben, ich habe mir Ticket schon geholt, es sind überhaupt keine Ankündigungen, keine Gäste, ich gebe mein Ticket ab. Und auf einmal kommt diese Ankündigung. Und sollte jetzt im Sommer die Ankündigung kommen, ja, so, naja, wir lassen den alten Ecto weg. Mein Gott, das Auto ist eh schon über 60 Jahre alt und machen da wieder was Neues. Dann kannst du dir vorstellen, welche Massenunruhen auf dieser Convention
aussehen. Ich meine damit nicht, dass das nicht verwendet wird, aber ich meine, dass der Trailer vielleicht auch nur gemacht worden sein kann mit den Bildern, die jetzt da sind, dass wo der Ecto steht, dass das ganze Umgebung keine Rolle für den Film spielt. So. Das kann natürlich auch sein. Ist alles.
Kann natürlich sein. Ich hoffe es nicht. Sagen wir mal so, ich bezweifle es innerlich. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen was. Ich glaube schon, dass es so in die Richtung geht, dieser Geschichte mit der alte Wissenschaftler.
Ich glaube da noch nicht so dran. Ich glaube echt dran, es ist halt ein Teaser und der teast das an, das jetzt produziert wird und da bastelt jemand was
klar.
Und
wir starten ich glaube, dass da schon eine Verbindung bestehen wird, aber vielleicht ist es tatsächlich eine Verbindung, die man im eigentlichen Film gar nicht zu sehen bekommt. Also vielleicht ist das einfach irgendwie eine Scheune, wo der Ektor repariert wird, keine Ahnung, vielleicht an den Packs gearbeitet wird und dann spielt er hinterher doch irgendwie in der Großstadt oder so. Wurde das schon bestätigt von Jason Reitman oder von irgendjemanden oder sind das einfach nur Gerüchte dieser Kleinstadtgeschichte?
Das sind Gerüchte. Was von Jason Reitman wirklich bestätigt ist, ist der Begriff Teens, also dass es Teenager sein werden, die Staffelübergabe oder die Fackelübergabe von den Alten bekommen. Also er hat halt gesagt, es findet mehr oder weniger vor oder hinter der Kamera statt. Und du kannst davon ausgehen. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass es eine Produktion wird, die mindestens 100 Millionen kosten wird. Und auch Sony alles daran hinlegen wird, um nochmal Bill Murray wenigstens für einen kurzen Auftritt, der vielleicht nicht so peinlich ist wie im Ghostbusters Neu-Ding, werden sie ihn schon reinholen. Und also ganz klar, Ernie Hudson, der wird wahrscheinlich schon sein Lager aufgeschlagen haben, auch wenn er sagt, ich habe noch nichts gehört von den Studios. Ne?
Das ist übrigens etwas, wo man auch mal drüber sprechen kann. Das ist ein Film, der hat grünes Licht bekommen, ja. Und es steht aber noch keiner unter Vertrag. Also zumindest von den Originalen. Ich meine, gut, jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, ja, wird davon ausgehen, Ernie Hudson und Dan Aykroyd sind dabei. Ne? Natürlich hat jeder ein Auge auf Bill Murray, ob er auftaucht oder nicht. Aber dass das noch nicht in trockenen Tüchern ist, glaubt ihr das? Oder ist da schon was unterschrieben worden und das wird noch quasi geheim
gehalten? Also ich glaube, da ist schon alles unterschrieben, weil immerhin wollen die 2020 damit rausgehen in die Kinoseele. So. Und das heißt, Drehstart müsste mindestens irgendwann jetzt im Frühjahr sein dafür. Und da werden schon Verträge gemacht.
Sommer sagen sie offiziell.
Sommer, ja.
Die sagen, also Rust City war ja der Codename für dieses Projekt. Und dafür sind Dreharbeiten in und um L.A. Für Sommer 2019 angesetzt.
Dann weiß ich ja, wo ich diesen Sommer hinfliegen
werde. L.A., nicht schlecht.
Aber L.A. kann ja alles heißen.
Also L.A. sind ja Ghostbusters 1 und 2 und 3 auch hauptsächlich gedreht worden, bis auf die Außenaufnahmen. Großteil ist in New York gedreht worden, aber ansonsten Innenaufnahmen ist ja alles L.A. Gewesen.
Ja, weil da die Studios sind.
Okay. Ja.
Weil da die Studios sind. Das war die Endszene von Ghostbusters 1. Mit Zool und den Hunden war damals das größte Studio-Setting, was es zu der Zeit gab.
Ja, und ich meine, bei sowas ist es ja auch egal, ob es jetzt wirklich in New York ist oder nicht in dem Falle.
Ja, die werden wieder ein paar Sachen. Also es gibt ja, das werden wir mal so in den anderen Podcasts, können wir das dann mal durchgehen. Da gibt es ja die kuriosesten Geschichten, die haben ja Ghostbusters 1 ohne Drehgenehmigung teilweise gedreht in New York und so weiter. Also die ersten Dinger. Das wird natürlich heute nicht mehr möglich sein. Aber ich stimme dazu. Ich gehe auch davon aus, dass das Ding schon längst alles fertig ist, weil wenn die im Sommer drehen, und auch, dass Ernie Hudson, ich gehe mal davon aus, dass der auch schon weiß, dass er dabei ist und es auch unterschrieben hat und dass er halt eine ganz krasse NDA drin hat, die halt besagt, du hältst, bis es Entertainment Weekly ankündigt, bitte deine Klappe, weil ansonsten wirst du für Sony und andere Unternehmen nichts mehr drehen. Also das ist ganz klar. Also davon gehe ich aus.
Das ist einfach alles, das wäre zu kurzfristig in so einer Filmwelt mit den Verträgen. Ja. Die haben ja auch alle noch andere Arbeiten zu tun und so. Und das ist so eine weite Vorplanung mit den Leuten, terminplanmäßig. Das ist schon seit einem Dreivierteljahr schon durch, das Thema.
Jason Reitman hat ja auch geschrieben beziehungsweise erzählt im Interview, dass er sich wünscht, dass sich der Film entfaltet wie ein Geschenk quasi, ne? Oder entwickelt wie ein Geschenk, dass das quasi die News Stück für Stück an die Fans rausgehen. Und da wird sich wahrscheinlich schon einiges gesammelt haben, was er in der Hinterhand hat, im Ärmel hat, was wir alle noch nicht wissen dürfen sollen.
Ja, also ganz klar, wir kennen uns ja da so ein bisschen mit diesen Filmdingern schon aus. Und wenn du, das ist eine Hollywood-Produktion, eine Big-Budget-Hollywood-Produktion, und die wir haben jetzt Januar, das sind also 5-6 Monate hin bis zum Drehbeginn. Da muss schon alles fertig sein. Also, und ich gehe davon aus, dass Dan Aykroyd den größten Part haben wird von den älteren Figuren.
Auf jeden
Fall. Danach kommt Winston. Und dann guckt man halt mal Wankman. Viel interessanter, aber viel spannender, finde ich, wird Sigourney Weaver dabei sein? Wird Rick Moranis dabei sein?
Der dreht jetzt wieder, ne?
Genau. Ne? Der hat ja gesagt, der war ja letztes Jahr das erste Mal auf einer Convention gewesen in den USA. Und der hat gesagt, hier, wenn das Drehbuch gut ist, meine Kinder sind jetzt erwachsen, dann hätte ich schon wieder Bock zu drehen. Ne?
Aber hat er das in Bezug auf Drehbücher im Allgemeinen gesagt? Oder
Allgemein.
Okay, ich wollte gerade sagen, also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass Moranis zurückkommt. Ich würde auch sagen, dass ich gar nicht mal so viel Wert drauf lege, dass Sigourney Weaver mitspielt. Es sei denn, dass Oscar, beziehungsweise im Deutschen wird er ja dann wahrscheinlich wieder Donald heißen müssen, wenn der ja, eine Rolle im Film
übernimmt. Bei Stepp Langsam 3 haben sie ihn dann auch Jack Ruber genannt. Also von daher, das machen sie hoffentlich wieder.
Also keine Ahnung, in dem Fall würde es Sinn machen, ne, dass Sigourney Weaver noch mitmacht. Ansonsten, wenn Wankman nur eine ganz kleine Rolle hat, dann finde ich, müsste man Sigourney Weaver auch jetzt nicht zwingend da noch mit reinquetschen, sich dann lieber darauf konzentrieren, dass die neuen Charaktere wirklich beim Publikum ankommen.
Aber ich glaube, dass die schon Bock hätte, das zu machen, weil das ist jetzt auch nicht mehr so
das eine ich auch.
Großfragmentierte Schauspielerin. Sie hat es ja sogar
sie ist ja auch super. Ja.
Ja. Ja. Und also ich denke schon, dass.
Aber wenn wir so weit gehen, dann muss Annie Potts bitte auch noch mal mitmachen.
Das glaube ich auch schon. Das glaube ich schon, dass sie da irgendwie, weiß ich, die und wenn man so mal kurz vor dem Grabstein von Egan, weiß ich nicht, weinen sehen wird oder so. Also da werden sie, ich denke schon, sie werden so viel wie, sie werden versuchen schon, die Hauptcharaktere zu kriegen und dann auch, gut, Sigourney Weaver hat ja auch ein Cameo in dem 2016er gemacht, also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie mit da habe ich mich die Tage so zum Thema Annie Potts, habe ich mich die Tage so ein bisschen aufgeregt, da kam diese neue Folge von Young Sheldon und sie spielt ja
die Großeltern, beide.
Ja, habe ich gehört, habe ich beide. Nicht gesehen. Macht sie es gut?
Sie macht das super. Sie spielt ja so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen abgewrackte Oma, aber halt ne, ein bisschen ruppige ne,
ja,
Großmutter. Ja. Und das sitzt dann da von den beiden Enkeln und sagt dann, und dann machen die irgendwelche Geisteranspielungen, irgendwelche Geisterserien. Und ich dachte nur noch so, warum kommt jetzt keine Anspielung an Ghostbusters? Vielleicht war denen das zu platt oder so, aber da sitzt Annie Potts, da musst du doch eine Ghostbusters-Anspielung machen, wenn du was mit Geistern hast. Die haben ja irgendwie einen anderen Geisterfilm erwähnt oder sowas.
Vielleicht haben sie das als Anspielung gesehen, dass es in Zusammenspiel mit ihr um Geister geht, aber das stimmt schon. Da könnte man auch irgendwie einen cleveren Zug machen und irgendwie ein Zitat unterbringen oder so, irgendein Augenzwinkern, stimmt schon, ja.
Ja, also das fand ich schon so ein bisschen so eine verpasste Chance. Aber interessant wird ja, wer werden jetzt die Neuen sein?
Ja.
Ich denke, also wenn es wirklich Teenager sind, was man unter Teenager versteht, würde ich schätzen, dass es tatsächlich Unbekannte sind, die gecastet werden.
Würde ich auch besser finden, wenn es jüngere Gesichter sind. Halt so. Ich hätte jetzt keine Lust, dass jetzt irgendwelche Stranger Things Kids jetzt da noch mitspielen oder irgendwelche S-Kinder oder so. Also die, was wir halt gerade so als Kinder-Jugenddarsteller haben. Mhm. Oder irgendwie Hailee Steinfeld oder irgendwie die Richtung, sowas. Dann lieber irgendwie richtig gut casten und dann frisch vom College, von der Schauspielschule welche wegcasten.
Ah, das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Ich meine, man kann ganz tolle Kinderdarsteller finden und so, aber wenn man wirklich Ghostbusters haben möchte, wie man sich das so vorstellt, dann sollten das schon Comedians sein. Und ich glaube, so wirklich, also das richtige Comedian sein, das Comedian Leben, das beginnt, glaube ich, erst ab so einem gewissen Alter. Da müsste man echt mal schauen. Weil eigentlich haben die Ghostbusters Filme, und da beziehe ich jetzt mal das Reboot mit ein, immer davon gelebt, dass die Hauptdarsteller einfach mal Komiker waren.
Ja, und ich glaube ja auch, dass Sony da auch nicht mitgehen wird, unbekannte Leute reinzucasten, weil die müssen ja auch da schon ein bisschen Promo haben in Form von bekannteren Gesichtern. So, deswegen wäre es zwar mein Wunsch, aber
du musst das auch den Kids verkaufen können, ja.
Werden da schon bekanntere Gesichter, glaube ich, in die Uniform schlüpfen. Auch wenn es nicht möchte.
Ja, ich glaube, also ich denke, dass, also die Stranger Things Kids wären halt einfach immer noch zu jung dafür. Du brauchst schon, wie sagt man so schön, im Geschäftsfähigen und vielleicht auch noch mit Führerschein, der einen alten beziehungsweise vielleicht den neuen Ecto mitfahren kann. Also
vielleicht könnte man einander ja so, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber na, hier der Mitbewohner von Sheldon von Big Bang zum Beispiel, der auch bei Roseanne früher mitgespielt hat.
Ja, aber der ist
40. Ist ja egal.
Ich wollte gerade sagen, also Johnny Galecki ist auch schon, aber habe ich tatsächlich auch dran gedacht. Also ich meine, das geht ja jetzt zu Ende, ne? Oder ist schon zu Ende gegangen, Big Bang Theory. Ne? Alle beide wären eigentlich ganz coole Ghostbusters, wenn man es mal so sehen würde. Aber das ist halt so ein bisschen der Al Bundy-Effekt. Man sieht immer sofort Sheldon. Man könnte ihm jetzt keinen Ghostbuster abkaufen, glaube ich.
Ich fand gerade die Idee ganz interessant, dass einer der beiden mit seinem Ehepartner der Eltern der Kinder.
Ja, sind. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Da wäre da. Also, da wäre Johnny Galecki ziemlich perfekt für.
Ja, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die ganz unbekannte Jugenddarsteller nehmen werden, weil du brauchst auch Zugpferde für die junge Generation.
Es wäre auch komisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Es wäre total komisch, wenn es Kinder wären und die Opa Ghostbusters und nichts ist dazwischen. Also es wird auch Erwachsene, also im normalen Erwachsenenalter Schauspieler geben, ja, also zwischen 30 und 40 muss man einfach erwarten. Man weiß es noch zu wenig momentan. Ich glaube, ja. Da ist jede Spekulation.
Ich sehe schon die Schlagzeile: Kristall als Ghostbuster gecastet.
Also da hat sich mir alles umgedreht, ja, als ich Answer the Call gesehen habe und hier Kalkofe spricht Bill Murray, das geht gar nicht.
Ja gut, er hat ja die Drehbuchregie gemacht.
Ja, das soll er ja dürfen, aber
ich mag Kalkofe sehr, ich mag ihn auch, wenn er so, er hat ja OSS 117, das hat er echt so, aber es ist halt schwierig, wenn du eine sehr junge Stimme immer noch hast, mit Mitte 40, er klingt ja noch sehr, sehr jung.
Und zum einen das, und er ist zu markant. Er ist einfach zu markant. Das ist eine Stimme, die man immer heraushört. Und da spricht man nicht Bill Murray.
Ja, ich.
Wir können ja mal für eine der nächsten Folgen kann ja jeder mal von uns mal so einen Cast zusammenstellen. Ja,
könnte ich mir vorstellen.
So möchte gerne.
Ich muss ja tatsächlich sagen, den Leuten sagen. Habe ich natürlich früher schon mal gemacht, ja, vor, keine Ahnung, als ich noch im Studium war, irgendwie ein paar Jährchen her, da hatte ich tatsächlich in meinem Cast, ja, da habe ich auch schon dran gedacht, Frauen zu casten.
Nix.
Wieso nicht? Es ist halt sofort die Parallele zu Jason Reitman, Ellen Page, habe ich mir damals schon gewünscht. Aha. Weil die halt so schön trocken, sarkastisch ist, passt ziemlich cool als Ghostbuster, finde ich.
Wenn man interessiert, ich glaube, das ist eine Hausaufgabe für unsere nächste Sendung dann mal. Wir stellen uns den perfekten Cast oder generell der Teenager-Cast für den nächsten Ghostbusters-Film, wie er für uns perfekt wäre. Vielleicht auch so eine Mini-Rahmenhandlung. Das wäre mal sehr interessant zu wissen.
Weil es Lass ist uns halt das mal kurz eingrenzen vom Spielalter. Wann hört der Teenager auf? Mit wie vielen Jahren?
Nee, du kannst ja auch Leute besetzen, die älter sind, aber auch generell jüngere Rollen
spielen. Ich halte es realistisch, dass die Rollen von 17, 18 bis 22 sind. Die Rollen.
Okay.
Das heißt nicht, dass der Schauspieler, der Schauspieler kann 25, 26, 27 sein.
Das Alles klar, verstehe.
Würde ich, aber wie gesagt, das soll jeder von uns sein, einfach mal überlegen, was wäre für die perfekte, ne? Weil es ging ja, also wie gesagt, die Reaktionen waren ja nicht positiv, als ich habe den Namen jetzt von der Webseite vergessen, we got it covered, die halt mit diesem Gerücht rauskam, dass halt zwei der Hauptdarsteller 12 und 13 Jahre alt sind, waren die Reaktionen natürlich nicht sehr positiv, weil ich es halt auch schwierig finde, da eine Staffelübergabe zu machen. Weil dann müssten wir wieder 5 Jahre warten, bis die den Ecto 1 fahren dürfen. Ja, oder den neuen Ecto.
Naja, ab 16 dürfen sie ja
genau, da muss halt einer der Ghostbusters definitiv diesen Film überleben. Das ist dann ganz wichtig, damit der mitfahren darf. Ne?
Ernie Hudson hat immer Zeit.
Der spielt doch eine wiederkehrende Rolle in wie heißt diese Netflix-Serie?
Ich weiß nicht, Once Upon a Time oder was?
Die Netflix-Serie mit den beiden Jane.
Ich weiß es leider nicht.
Jane Austen.
Nein, Netflix ist gerade zu einer sechsten Staffel. Jay. Ach Gott.
Schreibt uns das doch mal bei Facebook in die Kommentare am besten. Wo Ernie Hudson jetzt mitspielt.
Season 5, ganz neu, nein, nicht Black.
As 5.
Mein Gott, weiter. Ich gehe mal zu IMDb hier. Das ist ja furchtbar mit euch.
Genau. Ach genau, guck doch einfach mal, wo Ernie Hudson mitgespielt hat. Und
ja, der hat wahrscheinlich mehr mitgespielt.
Ja, der hat viel mitgespielt. Und ich kann dir jetzt sagen, fick dich doch, Wikipedia. Nicht mal doch, Grace and Frankie.
Family
Grace and Frankie, da ist es doch.
Habe ich noch nie gesehen.
So ganz ganz lustige Serie auf Netflix. Und da hatte er eine wiederkehrende Rolle.
Ne?
Und von da, aber so, der hat immer was, ein bisschen was zu tun. Aber natürlich würde der, klar. Ne? Ja, das auf jeden Fall mal zu.
Der kommt dann nämlich mit dem falschen Ecto 1 da angefahren. Und sagt, ich hab den endlich wieder von meiner Cousine wieder, oder von was war sie dann gewesen? Das war ja der Onkel gewesen, ne?
Ja, ja,
2016er,
genau.
2016er, ne?
Ich glaube, Leslie Jones hat sich's nach ihren Kommentaren leicht, also ich glaube, sie wird von den neuen Darstellern kein Cameo bekommen. Gut, Ghostbusters.
Hat sie ihren Post nicht schon gelöscht mittlerweile? Da habe ich auch gedacht, oh Mensch, Mädchen, ganz ehrlich, das war zu viel des Guten. Dieser Trump-Kommentar, ne?
Ja, es war halt ein bisschen. Also man muss ja eins sagen zu Leslie Jones, die war ja schon immer sehr polarisierend. Und
frei raus, ne? Ohne Nachdenken, sehr, einfach raus, sehr, was ja auch gut ist als Comedian, raus. Aber
Die hat ja leider ein absolut
übel. Aber das war eher so Thema beleidigte Leberwurst, so eher ein bisschen.
Ja, wo ich auch gedacht habe.
Was mich so gestört hat, ich kann verstehen, ne, dass man enttäuscht ist, dass man kein Sequel bekommt. Aber es ist halt auch so unlogisch, wenn es wirklich ein normaler dritter Teil in der alten Timeline sein soll. Warum sollte dann das Reboot Beachtung finden? Die alten Ghostbusters haben ja im Reboot quasi auch keine Beachtung bekommen.
Das ist es auch, was mich am meisten gestört hat. Ich verstehe es auch. Aber dann diese Aussage, so insulting, like fuck us, we didn't count. Ja, die alten Ghostbusters haben bei euch auch keine Rolle gespielt.
Genau,
so, das ist das Ding. Und ich bin immer noch der Meinung, mit ein paar, aber da kommen wir, wenn wir über den Film mal sprechen, das hätte auch funktioniert, wenn man eine Verbindung hergestellt hat. Aber deshalb bin ich ja gespannt, was passiert im neuen Film? Wie erklären, gibt es 30 Jahre keine Geister? Oder ist Ghostbusters auf einmal ein Riesen-Franchise? Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, ich fahre auch gedacht so, nee, Miss Jones, da bist du. Nee, und der Tweet ist noch da.
Der Tweet ist noch da, okay. Von wegen Franchise wollte ich noch sagen, weil das hatte ich mal gelesen, dass sich die Trickserie darum drehen soll, dass das eine Ghostbusters-Serie ist, die in der Zukunft spielt, wo quasi schon auf der ganzen Welt irgendwie Franchises am Start sind. Ecto Force, glaube ich, war der Titel, der Arbeitstitel, den ich da gelesen hatte.
Ja,
Also ist ja auch schön, wenn man da dann versucht, irgendwie den Bogen zu spannen. Ne? Ich meine, bei Ghostbusters 2 war es ja auch so, ne? Da hat plötzlich alle Welt vergessen gehabt, dass da ein Marshmallow-Mann durch New York gestapft ist. Ob man das ein zweites Mal machen kann, weiß ich nicht. Mal gucken. Also ich fände es natürlich am coolsten, wenn die ganze, ich nenne es jetzt mal Franchiserei, zumindest in den Anfängen steht am Ende des neuen dritten Teils. Also dass es in die Richtung geht. Weil wenn man immer wieder von Neuem beginnt, ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wäre schon cooler, wenn man irgendwie auch mal Ghostbusters irgendwie woanders sieht. Paul Feig hat mal geschrieben, dass er sich für sein Sequel gewünscht hätte, dass es irgendwie in Asien spielt oder so. Keine Ahnung. Ghostbusters in China oder sowas.
Das ist ja übrigens auch ein Gerücht, was ja auch aufkam, dass die ja vermeiden wollen, dass man den Begriff, dass man Geist als Wort im Film hört. Weil du darfst.
Schwierig, wenn die Leute Ghostbusters heißen.
Ja, weil das ist immer, das war ein Problem des 2016er Films, ist, dass der nicht in China lief. Weil du in China den Begriff, du darfst keine Filme mit Geistern machen oder sie dort nennen. Das wird immer noch von den Zensoren nicht zugelassen.
Aber ist das denn so, dass die Filme dort auch synchronisiert laufen? Weil dann kann man doch dann einfach ein anderes Wort nennen, wenn es denn
sein muss. Genau, das war nämlich ich hatte darüber was geschrieben. Und weil in dem Gerücht war, hieß es nämlich, ja, sie werden es komplett vermeiden. Und ich hatte geschrieben, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher halte ich, dass sie eine Alternativ das machen. Die drehen ja von Ghostbusters 1 gibt es es ja auch. Es gibt ja Alternativszenen, die damals fürs Fernsehen gedreht wurden, wo die auf Schimpfwörter verzichten. Das wird ja heute noch gemacht. Die drehen
ehrlich,
immer noch.
Das gibt es tatsächlich?
Zum Beispiel Superbad ist ein ganz bekanntes Beispiel. Die haben extra immer die Szenen ohne Schimpfwörter nochmal gedreht. Oder haben Wörter ausgetauscht. Die wurden gedreht, die wurden nicht synchronisiert, die wurden gedreht. Das ist bei Ghostbusters genauso. Da gibt es Szenen, die gedreht worden sind, ohne Schimpfwörter, die für die Fernsehfassung gemacht worden sind, für die US-Fernsehfassung. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sie das machen, um vielleicht eine chinesische Fassung zu machen, die halt das Wort Geist weglässt und diese Geister als Dämonen bezeichnet. So haben sie es zum Beispiel die Hongkong-Produktion hier Chinese Ghost Story, der in China A Fairy Tale Story heißt. So haben sie es nämlich gedreht, dass diese Geister keine Geister sind, sondern Dämonen.
Ja, ja.
Dann ja, muss man,
also
und der chinesische Markt
sollen,
ist nun mal sehr
wichtig. Sollen sie es machen? Ich meine, so viel Aufwand kann das nicht sein. Paul Feig hat in seinem Film so viel improvisiert. Es gibt so viele Szenen in weiß ich nicht wie vielen verschiedenen Varianten, wenn man sich da mal durch das Extramaterial gekämpft hat. Das kann nicht die Problematik sein, ne? Wenn daran irgendwie der Erfolg gemessen wird, dann sollen sie es bitte machen.
Ja, ich denke irgendwas so. Ich denke, diesmal werden sie sich nicht den chinesischen Markt entgehen lassen, weil wäre ja. Ghostbusters 2016 in China gelaufen, hätte dann Ergebnis am Ende anders ausgegeben. Er wäre immer noch nicht der Mega-Erfolg, den sie sich erhofft hätten.
Ja.
Aber er wäre weiter in den schwarzen Zahlen gelandet.
Was aber auch ganz gut ist, weil es ist ja nun mal nicht das, was sich die Fans gewünscht haben. Ne? Ich bin kein Hater, ich weiß um die Qualitäten des Films, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich den jetzt lieber genommen hätte, ja, als einen tatsächlichen dritten Teil. Also ich freue mich jetzt schon deutlich mehr darüber, dass es endlich mit der Geschichte, die wir kennen, die wir erlebt haben, weitergeht. Und deshalb ist es, glaube ich, vielleicht doch gar nicht so verkehrt gelaufen. Aber als ich das gelesen habe mit Jason Reitman und als ich den Teaser gesehen habe, so von wegen, es geht aufs Land und so, war mein erster Gedanke, cool, es kommt ein neuer Film, aber bestimmt nur mit dem halben Budget. Das war irgendwie so mein erster Gedanke. Ich weiß nicht genau, was Answer the Call gekostet hat.
Ich glaube, irgendwie
140 oder sowas, ja. Ne? Ne, also das war mein erster Gedanke, oh, okay, die versuchen zu sparen wahrscheinlich. Was nicht schlimm sein muss. Ich meine, überlegt mal, was die ersten Ghostbusters-Filme gekostet haben. Ich glaube, das sind bloß irgendwie, weiß nicht, zwischen waren das 30 Millionen oder so? Ich meine, gut, das war eine andere Zeit.
Moment, aber ich wollte gerade sagen, 30 Millionen, dieser Film, Ghostbusters, das wird gerne mal auch wieder falsch wiedergegeben, so nach dem Motto Überraschungserfolg, der war damals von Sony so gesetzt worden, der musste ein Blockbuster werden. Der war als Sommerhit angedacht und war es auch. Also er war auch über den Erwartungen, aber die haben hohe Erwartungen gesetzt, weil 30 Millionen, das ist heute eine 90 Millionen Dollar Produktion. Also das war schon damals kein Film, wo sie gesagt haben, naja gut, ob der jetzt floppt oder nicht oder ein Erfolg wird, ist uns völlig egal. Der war als wichtiger Sommerhit gesetzt. Deshalb, der wurde ja auch ganz, ganz schnell gemacht. Die hatten auch unter einem Jahr Zeit vom Greenlight bis zum Release. Weil Sony gesagt hat, hier.
So wie jetzt auch.
Genau. Columbia und Sony, die haben gesagt, hier, wir geben dir die 30 Millionen, aber der muss im Sommer nächstes Jahres laufen. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das irgendwie, ne? Also, und deshalb gehe ich davon aus, die Marke wird Sony zu wichtig sein. Die werden jetzt noch einen Versuch starten und die werden, also ich denke mal schon, also unter 100 Millionen wird es nicht, das würde mich sehr überraschen.
Ja, das würde mich tatsächlich auch überraschen, muss ich sagen. Ne? Ich meine, das kommt immer drauf an, was da noch in der Hinterhand ist, wenn sie jetzt zum Beispiel zeitgleich an zwei Filmen arbeiten. Ne? Es hieß ja erst Trickserie und dann war der Animationsfilm im Gespräch. Da war irgendwas in der Schwebe von wegen auch aus der Geisterperspektive erzählt und so weiter. Also wenn man zeitgleich an zwei Filmen arbeitet, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann vielleicht das Budget ein bisschen aufteilen. Ja, keine Ahnung, pro Film 60 Millionen oder sowas. Keine Ahnung. Es sind auch nur Zahlen, ist eigentlich wurscht. Auf das Endergebnis kommt's an. was ich mich gefragt habe, erwartet ihr jetzt nach diesem Teaser und nach dieser Geschichte, dass die Schrift am Ende ein Practical Effect war, ne? Erwartet ihr auch, dass Reitman tatsächlich auch wieder mit Puppen arbeitet? Zumindest zum Teil?
Ja, zum Teil.
Zum Teil, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja heutzutage alles, das treibt die Kosten so ins Immense, die Practical
Effect. Ist das wirklich so? Also macht das zum Beispiel so ein J.J. Abrahams Star Wars Film teurer, wenn der wirklich Puppen am Start hat statt CGI? Ist das wirklich teurer oder ist das einfach nur eine andere Technik, die vielleicht länger dauert?
Also was ich so
weil mal guck mal hab, bei Jurassic bei Jurassic World haben sie jetzt beim zweiten Teil auch plötzlich mehr Animatronik gearbeitet.
Haben sie beim ersten World aber auch, da haben sie auch sehr viel mit Animatronik gearbeitet.
Da hatten sie, glaube ich, nur den Brachiokopf oder den,
manches siehst du ja auch nicht. Also, es ist ja auch ein Irrglaube, dass diese Neuverfilmung, also Star Wars Episode 1 bis 3 fast nur aus CGI bestanden und da hat es ja irgendwann mal auch irgendein Art Director oder so, der hat sich dann auf Twitter oder sowas ziemlich ausgelassen und hat gesagt, die Kinders, ihr habt keine Ahnung, und hat dann zig Bilder geliefert mit hier, was wir alles mit Practical Effects gemacht haben. Ich glaube schon, dass die werden das abwägen. Da wird vieles mit Practical Effects gemacht, aber auch vieles mit CGI. Also jetzt mal ganz ernsthaft, es ist ein Geisterfilm.
Ja, nein, ich bin auch kein CGI-Hater. Das will ich gar nicht damit sagen. Ich würde mich bloß super freuen, wenn keine Ahnung, man Slimer vielleicht nochmal als Puppe realisieren würde, weißt du? Es sollte nicht die gleiche Puppe sein wie damals. Es sollte schon ein bisschen mehr können und so weiter. Aber das wäre doch erfreulich zu sehen, einfach nur. Ne? So als Wink, als Augenzwinkern, als Hommage an damals. Fänd ich ziemlich cool. Olli ist weg.
Der Olli ist weg.
vielleicht kommt er gleich wieder. Olli ist in die Geisterwelt übergegangen. Oh, ich habe eine Nachricht. Mal schauen. Ist das Olli?
Nee, das bin ich gerade im
Chat. Du hast gefragt. Man muss ja auch sagen, ne, dass so Practical Effects vielleicht auch manchmal ein Beinbruch sind. In Answer the Call waren ja die Geister eigentlich alles Menschen, die so irgendwie Lichterketten angeklebt haben und so weiter. Und dann mussten die für den Showdown, glaube ich, zum Teil irgendwie mit Nebel abgedeckt werden, weil es, glaube ich, zu teuer wäre, da nochmal irgendwie CGI drüber zu setzen, anstatt sie sofort aus dem Computer zu holen. Das ist ein ganz schöner Krampf.
Ja. Das stimmt, ja. Ich denke auch, es wird so ein gemischtes Ding sein. Die werden halt auf jeden Fall ein bisschen practical machen, ein bisschen oldschool, aber ja, der Rest,
Es ist nicht schlimm. Ja. Gutes CGI ist jederzeit willkommen. Ja. Ich persönlich bin schon froh, wenn die Effekte ein bisschen weniger bunt ausfallen als beim letzten Film. Weil das schon teilweise so ein bisschen in die Scooby-Doo-Richtung ging für meinen Geschmack. Also das war alles ein bisschen zu blau, was da an Geistern über das Bild gehuscht ist. Aber das sieht ja auch tatsächlich so aus, dass der Film insgesamt ein bisschen düsterer wird, wenn man dem Teaser Glauben schenken darf. So vom optischen Eindruck her. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt. So, der Olli hat ein paar Probleme mit seinem Laptop scheinbar, war das nicht mehr ins Spiel hier.
Da ist er wieder. Waiting for microphone access. Recording in progress.
Es bleibt spannend. Keine Podcast-Sitzung ohne technische Probleme.
Es ist der Wahnsinn. Oh, da ist er. So, und da hatte der Olli doch ein bisschen den Slimer in der Leitung.
Ich war noch kurz auf Geisterjagd, also zurück in die Zukunft. Ich habe mir den Film gerade angeschaut, aber ich darf das nicht sagen, weil das wird uns gegen so Zeitreisegesetze verstoßen und euch zutiefst verstören.
Berühmte Zeitreise-NDA, die man unterschreiben muss. Weil ansonsten wird man selbst schnell zu. Ja, wir haben uns gerade noch so darüber unterhalten, wie wird es aussehen? Werden die mehr auf Practical Effect setzen? Werden die mehr auf CGI setzen? Was denkst du?
Also, ja, oder was weißt du schon? Ich weiß so vieles, aber ich darf ja halt nichts sagen. Also ich glaube, es wird so ein guter Mischmasch sein, aber heutzutage siehst du ja fast schon, die Unterschiede sind ja minimal, was du noch siehst zwischen Practical und CGI. Also es ist ja nicht mehr so wie bei Star Wars 1 oder 2. So, also das wird ja alles nur noch minimal eingesetzt. Es ist ja nicht mehr so, dass ein ganzer Hintergrund komplett ge-CGI'd wird. Ich glaube, es wird ein guter Mixtur. Was sagt ihr?
Also ich hoffe auf eine gute Mixtur. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man irgendwie ein, zwei Geister hat, wo man zumindest sieht, dass also die Puppe ein Ursprung war. Also dass da ein bisschen Animatronik mit drin ist, mit ein bisschen CGI auf den Augen, dass es halt trotzdem echt wirkt.
Ja.
Du meinst, dass es aussieht wie ein echter Geist?
Ja, nee, das ist sogar etwas, das ist gut, dass du das ansprichst. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Geister etwas mehr Monsterhaftes haben, so wie bei den Real Ghostbusters und so auch wie bei Ghostbusters 1 mit den Terror Dogs oder mit Slimer zum Beispiel. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Geister einfach bloß tote Menschen sind. Finde ich ein bisschen lahm.
Ja.
Also zumindest bei einer Komödie, ne? Bei Ghostbusters kann man es wirklich machen, dass man da wirklich Creature-Effekte hat und nicht zwingend irgendwie nur tote Menschen auf einen loslässt.
Ja.
Ja.
Und Sven?
Also das würd ich mir wünschen.
Ja, da gehe ich, also ich gehe da auch von aus, dass die werden ein bisschen, wie wir es ja gerade schon hatten, mit den Practicals-Effekt im Teaser. Das wäre auch wahrscheinlich auch keinem wirklich, das hätte jetzt keiner großartig hinterfragt oder hätte keinem aufgefallen, hätte Jason Reitman nicht gesagt, hier, das ist übrigens die Firma, die diesen Practical-Effekt mit dem Summer 2020 gemacht hat. Na, also, die werden da schon so ein bisschen was machen, oldschool-mäßig, da wird aber halt auch viel CGI sein, muss es ja auch, es ist halt auch ein Geisterfilm, ne? Sagte ich ja schon. Das wird schon so eine gesunde Mischung sein.
Genau. Und ich sagte gerade noch, dass es einfach schön wäre, egal ob CGI oder Animatronik, wenn es insgesamt ein bisschen weniger poppig bunt würde. Ne? Also wenn sich der Film an die an Ghostbusters 1 und 2 angleichen würde von der Optik her.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass zu dieser Zeit New York noch sehr schmutzig war.
Das hat ja nichts mit der Farbe der Geister zu tun.
Nein, aber das hat mit der Tonalität des ganzen Films zu tun, der beiden Filme. Weil zu dieser Zeit New York ja gerade in diesem Umschwung war. Also beim ersten Film war New York alles andere als diese Touristenmetropole, wie sie heute ist. Beim zweiten Teil war so gerade so, ging es so langsam in den Umschwung rüber. Aber Ghostbusters 1 ist halt auch sehr dreckig von den Außenaufnahmen, weil halt New York sehr dreckig war. Das passt sich, glaube ich, den Geistern. Während Ghostbusters 2016 generell auch draußen sehr bunt ist. Also ich glaube schon, dass sie sich da so ein bisschen die Gedanken gemacht haben. Aber ich stimme dir zu, ein wenig weniger bunter, mehr dreckiger wäre toll. Würde vielleicht dann zur Scheune passen.
Ja,
genau. Ihr immer mit eurer Scheune, ey.
Ja, ich glaube, auf die Scheune darf man sich nicht zu sehr verlassen. Wahrscheinlich sehen wir sie nie wieder.
Das ist das Erste, was wir zu diesem neuen Film gesehen haben.
Das stimmt.
Ich würde sie am liebsten wirklich Cut für Cut einfach durchgehen.
Aber eine Sache hat noch keiner angesprochen, glaube ich. Ich meine, vielleicht irgendwelche Nerds in den Foren, wo ich nicht nachgelesen habe. Aber ist es kein Anschlussfehler, dass da wirklich der erste Ecto 1 drunter steht und nicht der Ecto 1A aus Ghostbusters 2?
Nein.
Ist das
nein. Nein.
Warte mal, Sven. Gab das nicht schon einen mega Shitstorm wieder bei den Ghostbusters-Fanatikern
im Internet? Es gab die ersten Klugscheißer, die ankamen mit, da muss doch eigentlich Ecto 1b drunter stehen. Also, oder 1, ne, A.
Ja.
Und dann wurde aber gesagt, ja, Moment, stopp. Zum Kanon gehört auch das Ghostbusters-Videospiel. Es gehört zum offiziellen Kanon mit dazu, also sagt man jedenfalls. In dem Spiel, das 2 Jahre später nach Ghostbusters 3 spielt, wurde der Ecto wieder zurückgebaut zu dem alten Ecto.
Okay, was ja Sinn machen würde, das stimmt.
Ja, aber ganz ehrlich, da wird sich der Jason Reitman keinen Gedanken gemacht haben, weil dieser Ecto 1, der dort steht, ist der, den es gibt. Die haben den Originalwagen restauriert und wiederhergestellt.
Ja.
Von dem Ecto, der aus dem zweiten Film, den gibt es wohl nicht mehr. Der ist wohl so runtergekommen gewesen, da konnten die wohl nichts mehr machen oder ist weg. Ist halt, ne? Einfach nicht da. Deshalb, der wird sich da keine großen. Der hat gesagt, wir kommen, wir Ghostbusters 1. Aber ja, es gab die ersten, die anfingen mit, da muss eigentlich ein Ghostbusters 2 Logo drauf. Da muss eigentlich, also, wo ich mir denke, echt, Kinders. Genau deshalb ist dieses Franchise so toxisch.
Es ist ja aber auch so viel Zeit vergangen. Persönlich finde ich es total logisch, dass da das Ghostbusters 2 Logo nicht mehr drauf ist, weil das war halt so eine Aktion in Ghostbusters 2. Wir sind wieder zurück. Deswegen hat sich unser Logo verändert. So. Über die Zeit bis heute muss dieses Ghostbusters 2 Logo nicht auf dem Wagen sein. Aber das Nummernschild, das hatte sich tatsächlich geändert von gelb auf weiß. Warum das wieder gelb ist, wäre interessant zu wissen. Aber das sind wirklich Details. Mein Gott.
Ja.
Ne? Wahrscheinlich wird's die Scheune nicht geben. Wahrscheinlich wird Ecto vielleicht auch anders aussehen. Man weiß es nicht.
Oh, die Scheune muss.
Nein, also die Scheune muss.
Ich will Dan Aykroyd da am besten noch mit Vollbart
und mit langen wehenden Haaren, ja, so zurück in die Zukunft 3-mäßig Doc Brown.
Genau. Da vor dem Proton-Pack sitzen und es wird ja auch schwierig. Also bei Zurück in die Zukunft hat man da sich noch nicht so wirklich großartig Gedanken gemacht. Aber heute so eine Geschichte, wo zwei Teenager, die 12, 13 Jahre sind, in eine Scheune zu einem alten Mann reingehen und sich mit dem anfreunden. Ich glaube, es wird heute ein bisschen schwieriger, diese Geschichte zu erzählen.
Sebastian Edati, the real Ghostbuster.
Ne? Kinders, ihr geht da nie wieder hin. ihr seid doch verrückt. Ihr könnt doch nicht, ne? Nein, also.
Da steht denn dann schön mit seinem Wodka in den Totenschädelflaschen, steht er dann da. Probiert doch mal.
Oh Mann. Okay, das jetzt, oh. Nein, also, ich denke, wie gesagt, wir machen uns mal zum nächsten Podcast Gedanken, wie wir uns das so vorstellen, aber ich würde auch so 18 bis 22, ne, die Geschichtsbücher ausgraben und was über die Geistererscheinungen in den 80ern lesen. Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Da habe ich auch wirklich noch keine wirklich logische Idee, wie sie das erzählen, weil ich kann verstehen, wie du schon sagtest, André. Ja. Also meintest, es wäre doof, wenn es jetzt schon wieder so eine Anfangsgeschichte wird. Mit was ich aber fast von ausgehe, so nach dem Motto, die Ghostbusters sind mal wieder in Vergessenheit geraten. Obwohl es jetzt natürlich Sinn macht, fast 30 Jahre später kann man das schon glauben, dass sie in Vergessenheit geraten sind.
Aber das ist so ein bisschen, ich glaube, dass gerade Sony da ein bisschen gelernt haben könnte, weil die haben ihre Spider-Man-Filme aufgelegt, immer wieder aufs Neue, ja, immer wieder ging's von Neuem los und dann kam Homecoming und dann haben sie sich gedacht, nee, diesmal machen wir hier nicht alles vom Spinnenbiss an, ja, und lassen Onkel Ben noch sterben und so weiter, sondern der ist jetzt einfach schon Spider-Man und sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen, dass das Sony auch versuchen könnte. Also vor allen Dingen, weil man ja auch gar nicht mehr zurückrudern kann. Wenn es wirklich eine Fortsetzung ist, nehmen wir mal an, eine Fortsetzung im Stil von Jurassic World, ja, der mehr oder weniger ein erster Teil ist, aber der vierte Teil vom Jurassic Park Franchise genauso. Klar. Ne? Dass man da einfach davon ausgeht, ja, es hat Geister gegeben, es gibt auch noch Geister, aber wahrscheinlich nicht so viele, dass man da irgendwie ein Business mit betreiben kann oder so. Ne? Und dann geht's dann plötzlich wieder los.
Ja. Klingt sehr logisch.
Ja. Schauen wir mal. Aber
warum steht dann der Ecto, sehen wir schon. Ecto dann nicht in einem Museum? Ja, genau, oder die müssen den Ecto aus einem Museum rausholen, weil er schon so. Okay, gut, alles klar. Ich glaube, das sparen wir uns für die nächste Sendung ab. Gut, super. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal so ein bisschen durchzugehen, was so kommen könnte. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es Spaß gemacht. Wenn ihr was habt, Facebook-Seite gibt's schon, Twitter-Account ist angelegt, den muss ich mal aktivieren. Also es gibt die Möglichkeiten, uns da was zu schreiben, was ihr euch wünscht. Also wie gesagt, die Idee ist, wir unterhalten uns über die Ereignisse, was so alles an Gerüchten kommt, was wir an Ideen haben für den neuen Film, aber werden natürlich auch bei Zeiten auch sehr viel über die alten Sachen sprechen. Comics, Spiele, also Figuren gibt's ja alles so.
Ja.
Werden wir auch sicher mal den einen oder anderen Gast aus dem Retrohelden-Universum noch da haben.
Das auf jeden Fall. Gerade was natürlich Figuren und, angeht und so.
Und natürlich auch aus deinem Freundeskreis bestimmt.
Aus Ghostbusters-Bereichen, aber auch, guck mal, das war aus dem internationalen Ghostbusters-Fandom mal Leute kriegen. Also wir werden da einiges versuchen und freuen uns, wenn es euch gefallen hat und freuen uns noch mehr, wenn ihr uns dann auf den üblichen Kanälen abonnieren würdet, uns und folgen werdet, kommentieren werdet und ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir konnten euch begeistern. So.
Wie lange hast du den überlegt?
Den ganzen Abend.
Ach, hör auf, der steht doch schon eine Woche auf deinem Papier.
Ja, das war das Erste. Ich habe diesen Satz, da brauche ich einen Podcast drumherum. Also, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.